Ja, danke, Herr Thierse. Ich würde auch noch mal anknüpfen an der Frage oder an der Feststellung, dass die Deutschen anfangs das Grundgesetz ja zunächst mal gar nicht gekannt haben. Sie haben es kaum wahrgenommen. Verschiedentlich, zuletzt vom Herrn Funk, richtigerweise in dieser Tagung erwähnt worden. Aber die Deutschen haben dieses Grundgesetz kennengelernt. Und vielleicht sollte man an der Stelle gar nicht unbedingt sagen, die Deutschen. Marlene Grunert hat das zu Recht problematisiert. Das Grundgesetz spricht ja auch nicht nur die Deutschen an. Viele Grundrechte richten sich an jedermann, jede Frau, jeden, der in diesem Land lebt. Und in vielen Teilen nicht nur Menschen, die in diesem Land leben, sondern auch Menschen, die außerhalb Deutschlands sind. Europäische Bürger, Schutzsuchende kommen nach Deutschland aus anderen Ländern und berufen sich auf ein Grundrecht, das ihnen dieses Grundgesetz gewährt. Aber wenn wir diesen Terminus die Deutschen mal beibehalten und fragen, was ist den Deutschen das Grundgesetz eigentlich wert, dann kann man, glaube ich, eine Geschichte der Annäherung, eine Beziehungsgeschichte erzählen. Und ich weiß gar nicht, ob man genau datieren kann, wann aus diesem Aufbau einer Beziehung auch so etwas wie eine Liebesgeschichte geworden ist. Ich glaube, es ist daraus geworden. Es gibt eine affektive Zuneigung vieler Menschen in diesem Land zu ihrem Grundgesetz, aber man kann es lokalisieren, wo dieses Rendezvous stattgefunden hat. Und das ist Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, ohne das Bundesverfassungsgericht würden wir nicht über so ein Phänomen wie Verfassungspatriotismus, über Aneignung der Menschen dieses Grundgesetzes sprechen. Und diese Geschichte der Annäherung ist wie jede gelingende Beziehungsgeschichte eine Streitgeschichte. Jede Liebesgeschichte ist auch eine Streitgeschichte. Ich glaube, dass Harmonie, wir haben ja oft auch vorhin über Harmonie, über Homogenität, über Gemeinsamkeit, über gemeinsame Werte gesprochen. Ich glaube, dass die damit verbundenen Homogenitätsvorstellungen in allen Formen von Beziehungen total überbewertet werden. Das gilt, glaube ich, sowohl für Liebesbeziehungen als auch für staatliche Beziehungsgeflechte. Beziehungen leben von Auseinandersetzung, von Differenz, von Austragen, von Streitigkeiten. Und das kann man auch an diesem Bundesverfassungs-, an der Geschichte des Grundgesetzes ablesen. Der Beginn dieser Geschichte ist natürlich zunächst mal, Herr Thierse, jetzt kommt eine Ehegeschichte.
Nein, 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 nicht Ehegeschichte. Ich finde das ja wunderbar. Aber unser Thema ist, wie bei allem Streit, die dann doch zusammenbleiben.
Ja, da kommen wir dazu. Da kommen wir dazu. Dann kommen wir dazu. Die Geschichte dieses Streits, und das würde ich gerne noch mal erwähnen, ist zunächst eine institutionelle Auseinandersetzung, lange bevor die breite Bevölkerung das Bundesverfassungsgericht wahrgenommen hat, das ja ein verspätetes Staatsorgan war, das erst 1951 geschaffen worden ist, ficht dieses Gericht in Karlsruhe einen Machtkampf aus, einen brutalen Machtkampf, nämlich gegen den Bundesgerichtshof und die obersten Bundesgerichte. Eine Auseinandersetzung in einem Ort, im Grunde wie ein Kammerspiel in den 50er Jahren, wo sich die ganze Auseinandersetzung von dem Deutschland, das Christian Pomarius uns gestern geschildert hatte, nochmal, die alten Nazis, die im Bundesgerichtshof saßen, bis zu seinem Präsidenten Hermann Weinkauf, wo die sitzen und ihr altes, autoritäres, obrigkeitsstaatliches Rechtsverständnis gegen das Bundesverfassungsgericht verteidigen, das eine der ersten Inseln des neuen Lichts in diesem Land gewesen ist, auch in seiner personellen Zusammensetzung. Und der Kampf, der über die Deutungshoheit dieser Verfassung ausgetragen wurde, ist in seiner Intensität und Brutalität, mit der er gefochten wurde, überhaupt nicht zu unterschätzen. Aber dann kommt das Bundesverfassungsgericht und dann kommen die Bürger und entdecken es als ihr Gericht. Und der Satz, dann gehe ich eben nach Karlsruhe, da kann ich immer hingehen, da bekomme ich meine Rechte, wird zu einem Selbstverständnis in diesem Land und wird zu einer Voraussetzung dafür, dass Sternberger und Habermas dann Jahrzehnte später von so etwas wie Verfassungspatriotismus sprechen können. Akademisch gibt es, glaube ich, zu dem Begriff des Verfassungspatriotismus eine Vorstufe, einen Begriff, den Tine Stein eben schon erwähnt hat, nämlich den Begriff der offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, geprägt von einem Staatsrechtler namens Peter Häberle, der in die breite Öffentlichkeit leider im Grunde durch eine akademische Tragödie eingegangen ist, nämlich als Doktorvater von Karl Theodor zu Gutenberg. Der aber vorher
der ist
ein.
Es.
Der ist es, ja. Aber dadurch ist in den Schatten gestellt worden, wirklich tragischerweise, dass das einer der wirklich bedeutenden, auch international weit, weit, weit ausstrahlenden deutschen Verfassungstheoretiker und Rechtswissenschaftler gewesen ist. der 1975 in der Juristenzeitung, einer angesehenen juristischen Fachzeitschrift, einen Aufsatz schreibt, die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, und da im Grunde das Habermasche Diskursideal in die Welt der Verfassungsinterpretation überträgt. Zitat: Es gibt keinen Numerus Clausus der Verfassungsinterpretation. Verfassungsinterpretation ist bewusstseinsmäßig, weniger realiter, bislang zu sehr Sache einer geschlossenen Gesellschaft, der zunftmäßigen Verfassungsinterpreten und der am Verfassungsprozess formell Beteiligten. Sie ist in Wirklichkeit weit mehr Sache einer offenen Gesellschaft. Weiteres Zitat: Wer die Norm lebt, interpretiert sie auch. Oder, Zitat Häberle, jeder, der in und mit dem von der Norm geprägten Sachverhalt lebt, ist indirekt und gegebenenfalls auch direkt Norminterpret. Das ist das Ideal von Peter Häberle, die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Und wir haben sie gelebt in der Bundesrepublik. Als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Sie haben das erwähnt, Mitte, Ende der 90er Jahre kam ich nach Karlsruhe, stand das Bundesverfassungsgericht im Feuer. Es gab die heftigen Auseinandersetzungen um das Kruzifixurteil, um die Soldaten sind Mörderrechtsprechung. Massendemonstrationen in München vor der Feldherrenhalle, of all places, vor der Feldherrenhalle mit dem Ministerpräsidenten und dem Bischof gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, gegen das Diktat aus Karlsruhe. Quo vadis Bundesverfassungsgericht hat 1996 der Doyen der traditionellen etatistischen Staatsrechtlehre Josef Isensee in seinem Eröffnungsvortrag auf dem Deutschen Juristentag in Karlsruhe besorgt gefragt. Aber man muss feststellen, Tine Stein hat das eben auch gesagt, ich würde das unterstreichen, am Ende hat nicht das Bundesverfassungsgericht seinen Kurs geändert, sondern die Gesellschaft hat sich im Vertrauen in diese Institution, im Vertrauen darauf, dass Streit über die Verfassung, dass Interpretation der Verfassung offen ausgetragen werden kann, die Gesellschaft hat sich angefreundet mit dem liberalen, freiheitlichen Verständnis der Grundrechte, so wie Karlsruhe, wie das Bundesverfassungsgericht sie interpretiert hat. Ich glaube aber, und das ist, würde ich zum Ende sagen, dass wir im Augenblick wieder in einer Phase stehen, wo wir den Streit um die Verfassung führen. Er wird geführt in den Auseinandersetzungen, das kann man ziemlich deutlich datieren, die anfangen mit der Eurokrise. Ich weiß nicht, ob das in dem Vortrag von Hans-Jürgen Papier zur Eröffnung der Tagung, da konnte ich noch nicht da sein, anklang, der gehört auch zu den Kritikern, die sagte, damals fing etwas an zu erodieren, der Staat hielt sich nicht mehr an rechtliche Vorgaben. Das ist ein Leitmotiv der Kritik, der verfassungsrechtlich begründeten Kritik, die wir erleben in den Auseinandersetzungen seit der Eurokrise und verschärft auch in den Auseinandersetzungen über die Flüchtlings- und Migrationspolitik seit 2015. Der Vorwurf, die Regierung hält sich nicht ans Recht, das Recht wurde gebrochen. Das ist auch ein Leitmotiv der AfD. Das ist ein Leitmotiv der nationalpopulistischen rechtskonservativen Bewegung. Und man darf nicht unterschätzen, dass dahinter nicht nur Xenophobie, Ausländerfeindlichkeit steht, sondern ein Rechtsverständnis, das da behauptet wird. Die AfD versteht sich in einem wesentlichen Kern als Rechtsstaatspartei. Die Letzten, die ein bestimmtes Rechtsverständnis für sich behaupten. Die zum Beispiel sagen, schaut doch ins Grundgesetz, lest doch den Artikel 16. Was steht denn da drin über das Asyl? Keiner, der aus einem anderen Staat kommt, kann sich hier auf Asyl berufen. Und man muss verstehen, wie Dreyer das in seinem Vortrag gesagt hat, dass man nun mal dieses Grundgesetz auch im Spiegel, im Lichte einer europäischen Verfassung lesen muss, die sich über das Grundrecht wölbt. Man kann das erklären, aber man kann es nur in einer Auseinandersetzung der Verfassungsinterpretation erklären. Man muss diese Auseinandersetzung führen. Ich glaube, wir haben in letzter Zeit zu sehr unterschätzt, wie offensiv und wie erfolgreich der Streit um die Verfassungsinterpretation von illiberalen bis antidemokratischen Menschen geführt wird und wie spät eigentlich diejenigen eingestiegen sind, die auch an diesen Stellen sehr konkret Anlass haben, die Verfassung zu verteidigen. Ich habe das mit Max Steinbeiß, einem anderen Juristen und Journalisten, gerade ein Buch dazu geschrieben, Die Zauberlehrlinge heißt das, und wir haben darin auch der Regierung vorgeworfen, gesagt, die haben viel zu spät verstanden, welche guten Buchladen zu erwerben, wie das viel zu spät die Bundesregierung erkannt hat, welche Wucht der Vorwurf des Rechtsbruchs in der Flüchtlings- und Migrationskrise entfaltet, wie er wirkt als ein, wir haben gesagt, das ist ein Dietrich gewesen, mit dem man sich den Zugang in bürgerliche Milieus aufgeschlossen hat. Menschen, die sich zu fein dafür waren, auf die Straße zu gehen, gegen Flüchtlinge zu protestieren, sind aber auf die Straße gegangen, als es gesagt wurde, die Regierung bricht das Recht. Das Recht muss wiederhergestellt werden. an den Grenzen. Und das ist ein Streit, den man austragen kann und austragen muss. Das ist keine Geheimlehre, das ist keine Zauberwissenschaft. Das kann man erklären, aber man muss es eben erklären. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns fragen, wie diese offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten in diesen Zeiten im 21. Jahrhundert, im digitalen 21. Jahrhundert gelebt werden kann. Deshalb, glaube ich, ist jedes Gespräch über Verfassung gut. Auch dieses, ich glaube, man muss es immer auch selbstkritisch führen. Man muss sich auch fragen, führen wir das Gespräch richtig? Führen wir es im richtigen Kreis? Das würde ich zum Abschluss vielleicht auch als Anregung an die Diskussion nochmal sagen, zum Abschluss dieser Tagung. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, daran teilzunehmen. Aber mir fällt natürlich auf, dieses Gespräch über Verfassung, das ich für so wichtig halte, erreicht eine in mancher Hinsicht homogene Gesellschaft. Warum gelingt es nicht, viel mehr jüngere Menschen zu einer solchen Tagung zu bewegen? Wir haben darüber gesprochen, das ist ja zu quatschen, aber das ist ein Problem. Wie erreicht man andere Generationen? Sie beschäftigen sich ja auch damit, die Evangelische Akademie beschäftigt sich, wir als Radio, als Journalisten beschäftigen uns damit, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, das als letzter Satz, ich glaube auch, dass man dieses Gespräch über Verfassung nicht mehr führen kann, indem man selber Heterogenität herstellt, indem man auch die Menschen mit, wirklich sehr aktiv mit integriert, die neu in das Land kommen. Man muss bei solchen Gesprächen auch die Frage stellen, wie erleben diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren neu in dieses Land gekommen sind, Staatsbürger geworden sind oder auf dem Weg, Staatsbürger zu werden, wie erleben die das eigentlich, solche Diskussionen, die wir hier führen?
Danke.